Yamis tänzelte nach rechts und näherte sich ihm. Paul kauerte sich zusammen und erinnerte sich, dass er kein Schild besaß. Und der Hauptteil seiner Ausbildung hatte sich auf Kämpfe bezogen, bei denen sowohl er als auch seine Trainer einen solchen getragen hatten. Seine größte Stärke war es, auf Angriffe einer bestimmten Geschwindigkeit zu reagieren und zu kontern. Obwohl seine Ausbilder ständig darauf hingewiesen hatten, dass er sich nicht auf die Schutzwirkung seines Schildes verlassen durfte, wusste er genau, dass es für ihn nicht leicht sein würde, diesen im Unterbewusstsein wirksamen Faktor zu vergessen. Yamis rief die rituelle Herausforderung.
Möge deine Klinge zersplittern und brechen!
Das Messer ist also zerbrechlich, registrierte Paul. Er machte sich klar, dass Yamis ebenfalls keinen Schild trug, aber der Mann war daran gewöhnt und wurde dadurch nicht in seinen Reaktionen behindert. Paul starrte seinen Gegner an. Der Wüstenbewohner ähnelte einem dürren, nur mit Hautfetzen überzogenen Skelett. Die Klinge seines Kreismessers glitzerte gelblich im Schein der Leuchtgloben. Furcht machte sich plötzlich in Paul breit. Er fühlte sich nackt und allein, umgeben von einem Ring von Leuten, die er nicht kannte. Die Vorhersehung hatte sein Bewusstsein an Orte geführt, die er mit eigenen Augen noch nicht gesehen hatte. Er wusste viel von dem, was auf ihn zukam, aber das, was er jetzt erlebte, war das reale Jetzt. Sein Tod hing von Millionen Möglichkeiten ab, die er im Moment nicht zu übersehen vermochte. Was nun geschieht, machte er sich klar, kann die Zukunft verändern. Es brauchte nur einer der Zuschauer, seine Reaktion damit zu beeinflussen, indem er hustete. Jemand konnte einen unbedachten Schritt nach vorne machen, die Balance verlieren. Es brauchte sich nur die Intensität des Lichts zu verändern. Ich habe Angst, dachte Paul. Er umkreiste vorsichtig den gleitenden Yamis und dachte an die Litanei gegen die Furcht. Die Furcht tötet das Bewusstsein. Es war wie eine kalte, erfrischende Dusche, als die Worte durch sein Gedächtnis zogen. Er spürte, wie seine Muskeln sich entkrampften, wie sie sich spannten und sich bereit machten zum Zuschlagen. »Ich werde mein Messer in deinem Blut baden«, knurrte Yamis. In der Mitte des letzten Wortes griff er an. Jessica, die seine Bewegung vorhersah, unterdrückte einen Aufschrei. Dort, wo der Mann hingesprungen war, befand sich lediglich Luft, während Paul plötzlich hinter ihm auftauchte. Er brauchte Yamis die Klinge nur noch in den ungeschützten Rücken zu bohren. »Jetzt, Paul! Jetzt!« schrie es in ihrem Geist. Pauls Bewegungen waren gut aufeinander abgestimmt. Er stieß mit einer geschmeidigen Bewegung zu, aber so langsam, dass es für Yamis ein leichtes war, zur Seite zu springen und ihm auszuweichen. Paul zog sich ebenfalls zurück. »Zuerst musst du mein Blut finden«, sagte er. Jessica erkannte deutlich, dass Pauls Bewegungen auf einen Menschen abgestimmt waren, der normalerweise einen Schild trug. Ihr wurde klar, dass das für ihn ein zweischneidiges Schwert war. Sein Vorgehen beruhte darauf, dass Schilde rasche Stöße abwiesen und langsam geführte Angriffe die Barriere durchdrangen. Auch wenn er in Höchstform war, würde sich dies für Paul als Nachteil erweisen. »Hat Paul das auch erkannt?«, fragte sie sich. »Er muss es einfach einsehen.« Erneut griff Yamis an. Seine Augen blitzten, seine Gestalt wirkte wie eine im Schein der Leuchtgloben hin- und her zuckende Flamme. Wieder entwischte Paul ihm und griff zu langsam an. Und wieder. Und wieder. Jedes Mal kam sein Konterschlag einen Augenblick zu spät. Dann sah Jessica etwas, und sie hoffte inständig, dass es Yamis nicht auffiel. Paul parierte zwar jeden Angriff blitzschnell, aber sein Messer befand sich immer an genau der Stelle, die die richtige gewesen wäre, hätte ein Schild den Angriff abgelenkt.
»Spielt dein Sohn mit diesem Narren?«, fragte Stilgar leise. Bevor sie ihm eine Antwort geben konnte, gab er ihr mit einer Handbewegung zu verstehen, dies nicht zu tun. »Tut mir leid, aber du musst noch immer schweigen.«
Paul und Yamis begannen einander nun zu umkreisen. Yamis hielt das Messer ausgestreckt von sich, während Paul gebeugt dahinschlich, die Waffe gesenkt. Yamis griff wieder an, und diesmal warf er sich nach rechts, in die Richtung, in die Paul beim letzten Mal ausgewichen war. Anstatt auszuweichen und sich zurückzuziehen, stieß Paul zu und traf die Hand des Angreifers mit der Spitze seiner Klinge. Dann war er plötzlich verschwunden und bewegte sich, der Warnung Chanis gemäß, nach links. Yamis sprang in die Mitte des Ringes zurück und rieb seine Hand. Blut tropfte aus seiner Wunde. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er Paul an. Er war unverkennbar wütend.
»Ah, das hat er gemerkt«, murmelte Stilgar.
Paul bewegte sich wie jemand, der einen Angriff plant, und rief seinem Kontrahenten, so wie man es ihm beigebracht hatte, zu:
»Gibst du auf?«
»Ha!« schrie Yamis. Die Männer begannen erregt zu murmeln.
»Ruhe!«
schrie Stilgar.
»Der Junge kennt nicht die Gesetze unseres Volkes!«
Zu Paul gewandt, sagte er:
»In einer Tahadi-Herausforderung kann sich niemand ergeben. Dieser Kampf endet mit dem Tod eines Beteiligten.«
Jessica fiel auf, dass Paul schluckte, und sie dachte, er hat noch nie einen Menschen in einem Zweikampf getötet. Ist er überhaupt dazu in der Lage? Paul wich langsam nach rechts aus, während Yamis ihm folgte. Erneut drangen die ihn umgebenden Wahrscheinlichkeitsfaktoren auf ihn ein. Sein neues Bewusstsein sagte ihm klar, dass er zu vielen Faktoren ausgesetzt war, um irgendeiner vorausberechneten Linie zu folgen. Die Varianten waren unendlich. Deswegen erschien ihm diese Grotte wie ein tiefschwarzes Loch auf dem Pfad, den er zu gehen hatte. Er fühlte sich wie ein Fels in einem reißenden Strom. Und je mehr er sich bewegte, desto stärker und zahlreicher wurden die Strudel, denen er ausweichen musste.
»Mach ein Ende, Junge«, murmelte Stilgar. »Spiel nicht mit ihm.«
Paul drang tiefer in den Ring vor. Yamis griff nun langsamer an. Offenbar war er sich der Tatsache bewusst geworden, dass dieser Fremdwäldler nicht das leichte Opfer war, das er sich vorgestellt hatte. Jessica sah den Schatten der Ernüchterung auf dem Gesicht des Wüstenbewohners. »Jetzt ist er am gefährlichsten«, dachte sie. »Er ist verzweifelt und zu allem fähig. Er hat herausgefunden, dass Paul nichts mit den Kindern seines eigenen Volkes gemein hat, sondern dass er eine Kampfmaschine ist, die von klein auf hart trainiert wurde. Die Angst, die ich in sein Herz gepflanzt habe, wird nun Früchte tragen.« Sie stellte fest, dass sie für Yamis so etwas wie Mitleid empfand. Das Gefühl war fast so stark wie die Angst um den eigenen Sohn. »Yamis ist zu allem fähig. Und deswegen kann man sein Handeln so schwer berechnen.« Sie fragte sich, ob Paul auch diese Begegnung in seinen Visionen vorausgesehen hatte und über ihren Ausgang informiert war. Aber als sie sah, wie sich ihr Sohn bewegte, wie er sich anstrengte, nicht der Unterlegene zu sein, wurde ihr klar, wie begrenzt seine Gabe sein musste. Paul verschärfte den Kampf nun, ohne jedoch ernsthaft anzugreifen. Er umkreiste Yamis schnell und sah die Furcht im Gesicht des anderen. Er erinnerte sich plötzlich an etwas, das Duncan Idaho einst zu ihm gesagt hatte. »Sobald du feststellst, dass dein Gegner Angst vor dir hat, gib ihm die Möglichkeit, mit dieser Angst eine Weile allein zu sein. Lass aus der einfachen Angst pures Entsetzen werden. Ein entsetzter Mensch hat seinen größten Gegner in sich selbst. Möglicherweise wird er dazu übergehen, aus reiner Verzweiflung anzugreifen. Das ist für ihn der gefährlichste Augenblick. Denn ein Verzweifelter begeht in einem solchen Moment einen nicht zu unterschätzenden Fehler. Deine Ausbildung wird dir dabei helfen, diesen Fehler früh genug zu erkennen und für dich zu nutzen.